ARD. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Und der geht immer mit einer kurzen Frage los, die aus einem Wort besteht. Name?
Marianne Schröter.
Geburtstag?
Am 24. Januar 1969.
Geburtsort?
Halle an der Saale.
Profession?
Theologin.
Was treibt sie an?
Großes Interesse an allem mir Unbekannten, an kulturgeschichtlichen Hintergründen, an interessanten Menschen.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
In Halle, immer wieder gern, aber auch überall, wo Menschen sind, die mir nahestehen.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Gerade aktuell die Musik der französischen Spätromantik, die Orgelwerke, die Kompositionen, weil die ich mir für ein Programm erarbeitet habe, mit großer Kraft, mit Intensität, mit schönsten Melodien.
Damit haben Sie angedeutet, dass Sie auch die Orgel selber spielen, wenn Sie sagen, ein Programm erarbeitet habe.
Ja, das tue ich und das tue ich auch sehr gerne. Und das begleitet meine sonstige Arbeit aufs Beste.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Zuletzt las ich von Sana Mahloudi Die Perserinnen, ein Sittengemälde über 5 Frauen aus 3 Generationen, ihre Beziehung, ihre Verflechtung, ihre Rolle in Gesellschaft und Familie vor und nach der iranischen Revolution. Sehr beeindruckend.
Wie beginnt der Tag?
Der Tag beginnt bei mir ganz regelmäßig mit Kaffee, mit Toast, mit Zeitungslektüre. Und ich erledige auch gerne gleich morgens so die wichtigste Korrespondenz.
Und Sie haben eben Zeitungslektüre gesagt. Wie sieht die bei Ihnen aus so? Wie so in, ich übertreibe mal ein bisschen, so wie in alten Filmen verschwinden Sie hinter so einer aufgeschlagenen Doppelseite und jonglieren die zwischendurch für einen Schluck Kaffee so in die linke Hand und manchmal hängt ein Zipfel von der Zeitung irgendwie in der Butter oder in der Marmelade. Wie ist das bei Ihnen?
Ich erlaube mir, das Format mir etwas handlicher zurechtzulegen und zu falten und zu knicken. Und dann geht's neben der Papierausgabe der Zeitung auch in einen kurzen Durchgang elektronischen Medien, sodass man da diese Probleme nicht hat und ganz gut nebenbei essen und trinken kann.
Und das ist ja allein das Wort Lektüre klingt ja so genüsslich. Wie ist es bei Ihnen? Wie verdauen Sie die Nachrichten, die eher ungenießbar sind, zum Fürchten sind oder unverständlich oder provozierend an so einem eigentlich so erstmal so ein bisschen idyllisch klingenden Morgen?
Ja, das kann friedlich? Tatsächlich die Stimmung sehr schnell verhageln. Das ist richtig und das tut es auch regelmäßig. Aber ich halte es eben für notwendig, informiert zu sein. Und man kann sich ja die Weltlage nicht aussuchen, sondern man sollte sich über das informieren, was dran ist und sich an Reim versuchen, drauf zu machen.
Ich habe das auch gefragt, so, weil ich das auch so beobachtet habe, dass das ja so dieses solche Rituale, auch wie abends die Tagesschau gucken oder so, als das sozusagen Teil der Entspannung ist, also wie morgens eben auch die sich hinter der Zeitung zu verschwinden, dass das eben sich in den letzten Jahren ganz schön verschoben hat. Ne? Es ist also nicht ungetrübt.
Es ist nicht ungetrübt. Es war sicherlich nie ungetrübt. Es waren nie nur gute Nachrichten, die kamen.
Völlig klar, aber irgendwie
gegenwärtig kulminiert es sehr und es ist auch schwer zu verdauen und auch schwer zu bearbeiten und zu kommunizieren, sodass es produktiv bleibt. Also die Resignation und auch eine gewisse Traurigkeit und Verzweiflung ist, glaube ich, für uns gesellschaftlich gerade sehr relevant, sehr dran.
Und um nicht noch weiter da stecken zu bleiben, gleich am Anfang, wir haben irgendwie 3 Sätze gewechselt und sind schon traurig,
sind schon Frau traurig. Schröter. Das ist nicht gut.
Wo findet das statt? Also Sie pendeln, ne?
Im Moment pendle ich, ja. Der Hauptwohnsitz ist in Wittenberg, wo mein Mann in einer Fahrstelle tätig ist und der Dienstwohnsitz, was mich sehr freut, war möglich auf dem Gelände der Frankischen Stiftung selbst in einem der wunderschönen Häuser aus dem Barockensemble und in einer kleinen Wohnung, die aber ganz praktisch und schön für mich eingerichtet ist und ein Dienstweg bemerkenswert von unter einer Minute. So kann man ganz gut Arbeit gestalten.
Wie sind Ihre ersten Tage so als Direktorin gewesen? Sie kennen die Frankischen Stiftungen ja, und Sie sind aus Halle wahrscheinlich seit Ihrer Kindheit. Sie sind von hier und hatten als Theologin ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja auch immer wieder Gründe, dort zu sein. Aber nun so das neue Amt und ich stelle mir vor, die Last der Verantwortung oder auch das Glück der Verantwortung verändert den Blick sich ja völlig. Also weil jeder Riss irgendwie ist jetzt plötzlich Ihr Riss, ne, in der Mauer.
Jede kaputte Scheibe ist jetzt mein Problem, auch mein Problem. Ja, es ist richtig, ich bin Hallenserin und bin vor allen Dingen mit meinem Großvater immer durch die Stadt gegangen, also mein Großvater mit mir selbstverständlich. Und als jüngstes Enkelkind bekam ich immer diese Einheiten, ich sollte die Straßennamen vorlesen und etwas zu der Person oder zu dem Zusammenhang sagen. So war.
Der war ein bisschen bildungsbeflissen,
ein Ihr wenig, Großvater? Aber sehr liebevoll bildungsbeflissen. Ja. Und dann waren die Stiftungen natürlich auch immer dran und das Denkmal. Und mich hat das als Kind schon sehr beeindruckt, was mir mein Großvater erzählte über die Fürsorge für die Waisenkinder. Und dann die vielen Jahre der Tätigkeit in verschiedenen Einrichtungen der Frankischen Stiftung beziehungsweise bei Kooperationspartnern auf dem Gelände. Durchgängig die akademische Lehre mit dem Lehrauftrag an der Theologischen Fakultät, sodass ich, egal wo ich hauptberuflich gerade tätig war, jede Woche an den Frankischen Stiftungen war, seit vielen Jahren und fast schon Jahrzehnten. Und jetzt der neue Blick. Zum Glück kannte ich einige Strukturen und auch nicht wenige Personen, die tätig sind. Aber natürlich, Sie haben recht, es ist nochmal ein ganz neuer Zugang und ich bin sehr, sehr dankbar und das sage ich wirklich in aller Ehrlichkeit über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Ebenen der Frankischen Stiftung, die mich mit großer Herzlichkeit und mit Entgegenkommen begrüßt haben und mir, ich bin jetzt am Ende der dritten Woche, immer noch sehr helfen und hoffentlich auch weiterhin helfen, in die Zusammenhänge reinzuwachsen. Das ist ganz wichtig und unverzichtbar.
Ich bin noch bei dem Bild mit Ihrem Großvater. Ja. Ich stelle mir vor, dass Sie also mit dem auch schon vor dem Denkmal gestanden haben dort von August Hermann Franke, vom Gründer der Schulstadt, wie der da auf seinem Sockel steht. Und das ist ja so, dass er zwischen zwei Kindern steht, ne? Und er streicht einem kleinen Mädchen links von ihm mit der linken über den Kopf, während er so mit der rechten Erzählhand so zum Himmel zeigt. Wie verstehen Sie dieses Denkmal, errichtet 1829 zu seinem 100.
Ich denke, es ist Zeugnis dessen, was der Pietismus besonders wollte, der hallische Pietismus, die Welt verändern, verbessern, indem man sich den Menschen neu zuwendet und nicht von oben herab irgendwelche Direktiven setzt, sondern den Menschen, die es Fürsorge am nötigsten haben, den Kindern, den Jugendlichen, den unversorgten Kindern und Jugendlichen, also den Waisen. Und das war der Beginn der Arbeit. Schon vor Gründung der Frankischen Stiftung hat Franke das in seinem Pfarrhaus in Clauchau sehr intensiv betrieben. Und das ist die Grundidee, an die Kinder und Jugendlichen sich zu wenden, sie zu fördern, sie auch zu fordern und ihnen Chancen einzuräumen und zu ermöglichen.
Aber ich denke, das hätte die Vorstellungskraft des alten Franke wahrscheinlich ganz schön beansprucht, Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts, sich eine Direktorin auszumalen, die ihn auf seinem Sockel freundlich, vielleicht auch ein bisschen kritisch betrachtet.
Zum letzten Mal zuerst, freundlich-kritisch sagt es genau richtig. Wir sind nicht in einer ungebrochenen Rezeptionstradition, sondern wir gehen kritisch-konstruktiv mit diesem Erbe um. Anders, denke ich, wäre es nicht zeitgemäß. Und die Arbeit hat sich ja von der Grundidee nicht wesentlich verändert, aber in den Formaten doch ganz wesentlich modifiziert. In den Angeboten, in Kultur, in Bildung, in Wissenschaft und im sozialen Bereich. Ja, was hätte der alte Franke zu einer Frau als so und so vielte, ich habe noch nicht
26. durchgezählt. 26. Ja, also 26. Direktor der Frankischen Stiftung. Aha. Ist eine Direktorin.
Was hätte er gesagt? Er hatte natürlich nicht in solchen Ämtern und Funktionen, aber er hatte vielfach Kontakt, ich darf sagen, mit starken Frauen. Nicht zuletzt seine eigene Gattin, Anna Magdalena von Wurm, war eine sich sehr klar positionierende, sehr engagierte und auch eine Person mit starken, erkennbaren Eigenwillen. Ich denke, er war gewohnt, mit Frauen, die etwas wollten und etwas bewegen wollten, umzugehen.
Sie kriegen so einen anderen Blick, wenn Sie das sagen. So. 1698 hat er die Schulstadt, also die Frankischen Stiftungen, von denen wir heute reden, die Schulstadt gegründet, die sie nun leiten. Das war ein pietistisches Projekt. Wie nah ist Ihnen das von heute aus? Sie haben gesagt, kritisch und dieses Pietistische?
Ja, Pietas, erstmal nur die Frömmigkeit. Zunächst war es ja ein Kampfbegriff der Gegner, also diese Pietisten dort in Halle. Und dann später hat sich der Pietismus erst zu eigen gemacht.
Was hat die Gegner provoziert?
Sie haben Frömmelei vorgeworfen, Aktionismus, zu wenig Rechtgläubigkeit. Wir befinden uns am Ende des 17. Jahrhunderts im Zeitalter von Orthodoxie, lutherischer Orthodoxie und zu viel ethischen Aktionismus. Und die pietistische Seite selbst, die also mit diesem Kampfbegriff umgehen musste, sich ihn adaptiert hat, sich ihn zu eigen gemacht hat und dann gesagt hat, ja, wir setzen auf aktive Frömmigkeit, auf ethisches Christentum und sehen nicht in erster Linie auf konfessionelle Zugehörigkeit, auf dogmatische Bestimmung. Und so hat man sich ja auch ausgerichtet. Auch Begriffe in dem Gebäudeensemble wie das englische Haus ist noch Zeugnis davon, dass etwa anglikanische Studenten eben auch da waren. Also nicht konfessionell stark konzentriert, sondern offen hinsichtlich einer christlichen Weltveränderung.
Und wie schauen Sie das als Theologin so aus der Gegenwart an? Also zu meinem Bild vom Pietismus gehört dann aber schon auch noch Strenge und also die ganzen sind sicher auch Klischees zum Teil, Lustfeindlichkeit, viel schlechtes Gewissen, wörtliche Bibelauslegung. Wie schauen Sie das an, so als Theologin, die auch so viele Jahre schon lehrt?
Das gehört unzweifelhaft dazu, dass der Pietismus die Wege, die beschritten wurden, die Medienmethoden, die gewählt wurden, dazu gehört dieses Institut ständiger Beobachtung und Selbstbeobachtung, der Dauerreflexion über Frömmigkeitszustände. Im Falle des hallischen Pietismus auch die Voraussetzung, eigene Bekehrungen benennen zu können und sogar datieren zu können. Mechanismen von Kontrolle im Unterricht, all das gehört dazu.
Können Sie
dazu
das so ein bisschen ausmalen, eigene Bekehrungen benennen und datieren zu können? Also da ist es gewesen.
Da habe ich es erlebt, dass der Herr mit mir sprach oder mir
in den Kopf gefahren, ins Herz gefahren.
Ja, also das war im Konzept gedacht und es hat viele junge Menschen, die Zöglinge der Frankischen Stiftung waren, vor große Gewissenskonflikte, in große Gewissenskonflikte gestürzt. Das kann man der autobiografischen Literatur des 18. Jahrhunderts entnehmen. Das gehört auch mit zum Bild des hallischen Pietismus. Gleichzeitig mit der zweiten großen Reformbewegung des 18. Jahrhunderts, der deutschen Aufklärung, die ja gerade in Früh- und Hochaufklärung natürlich auch ein ganz starkes Zentrum in Halle hatte und um die Universität herum, sodass mir auch wichtig ist, drauf zu gucken, welche Punkte es sind an gesellschaftlichen Reformen, an Reformen von Wissen und Wissensvermittlung, an Reformen von Bildung, wo beide Bewegungen, Pietismus und Aufklärung, gleichermaßen interessiert sind und sich engagieren und sich über Strecken auch gemeinsam engagieren. Also Aufbrüche wagen, sodass mir auch, was die wissenschaftliche Befassung des Pietismus angeht, es so scheint, als sollte man sehr genau und noch stärker, als man es schon tut, auf die Gesamtentwicklung des 18. Jahrhunderts blicken, auf Pietismus und Aufklärung als zwei weitgehend oder anteilig parallele Reformbewegungen.
Und ich habe das mit der wörtlichen Bibelauslegung, habe ich sozusagen das Wort auch so ausgelegt, weil ich dachte, dass Sie da als Theologin vielleicht auch rangehen, also weil Sie sich ja mit der Bibel nun wirklich auskennen. Also Sie haben viele Jahre AT und ST unterrichtet.
Altes Testament und systematische Theologie. Genau. Ja, jede Profession lebt mit ihren Abkürzungen. Ja, das ist für mich auch ein Schwerpunkt der eigenen wissenschaftlichen Arbeit, die Hermeneutik, die Bibelhermeneutik, also die Lehre von der Auslegung der Heiligen Schrift. Aber eben nicht nur der Heiligen Schrift, sondern letztlich aller überkommenen schriftlichen Zeugnisse. Wie gehen wir mit historischen Quellen um? Und im Falle der Bibel mit religionsgeschichtlichen Quellen. Wie ist auch die Geschichte der Interpretation, die Geschichte der Auslegung mit einzurechnen. Und dann sind wir wieder beim 18. Jahrhundert, bei Pietismus und Aufklärung, weil für die Philologie und auch für ein historisch-kritisches Herangehen an Quellen dieses Jahrhundert ein ganz maßgebliches und einschlägiges war. Und es ist mir bis heute ein wichtiges Anliegen, genau dort auch wissenschaftsgeschichtlich, auslegungsgeschichtlich, hermeneutikgeschichtlich mehr aufzuklären. Aufzuklären, nimmt man gleich als passenden Begriff. Und da die Schwerpunkte des Verstehens von Text methodisch kontrolliert und methodisch kontrollierbar zu befassen.
Und den Text in seinem historischen Kontext zu sehen. Und jetzt ist es so, Sie haben ja nun wirklich über die Jahre Generationen von Studentinnen und Studenten erlebt. Und spüren Sie das, dass sich das in den letzten Jahren verändert? Also weil wir ja gesellschaftlich immer mehr auch Debatten haben, wo man sagt, kann man das noch spielen oder kann man das noch lesen? So, weil, dann nehmen wir Wagner zum Beispiel, so die Debatten, wo es immer darum geht, Autor und Werk, Komponist und Werk, muss man das auseinanderhalten? Muss man die im Kontext sehen oder geht man direkt auf Botschaften, die man heute, Aussagen, die man heute so nicht mehr machen würde oder viele heute kritisch sehen. Wie erleben Sie das mit Ihren Studierenden?
Ich erlebe eigentlich eine große Aufgeschlossenheit, wenn man in der gemeinsamen Arbeit erreicht hat, dass man in eine gewisse kritische Distanz zur Quelle kommt und das methodisch bedenkt, dass man also über diesen Erstzugang, wie kann der nur oder
was ist das
was,
denn?
Da kriege ich Bauchschmerzen, wenn ich oder genau, was auch immer.
Wir hatten in Weimar gerade die große Faustausstellung, das ist einfach auch ein Thema. Was ist denn das für ein Typ?
Genau. Ja? Wenn man über diesen, also unbefangenen, auch völlig zulässigen Erstkontakt hinausgekommen ist und jetzt anfängt, tatsächlich erstmal den Autor und die Umstände der Entstehung des Werkes zu kontextualisieren und das in umfassenden geschichtlichen, kulturgeschichtlichen Sinne. Nicht nur, wer war sein akademischer Lehrer oder aus welcher Schule kommt er, sondern wirklich gesamtgesellschaftliche Kontextanalysen.
Was war der Horizont der Zeit?
Was ist die Denkvoraussetzung? Was sind die Kulturmuster, die nicht in Frage gestellt wurden? Und das gehört nach meiner Auffassung zwingend zum Verständnis und zur Erarbeitung einer Quelle dazu.
Und wenn wir wieder auf die ganz große Quelle gehen, nämlich auf die Bibel, was sind da bei Ihnen die Themen, wo Ihnen tatsächlich das Herz aufgeht, wo Sie morgens sagen, egal wie Sie geschlafen haben, da bin ich wach, da habe ich Lust?
Für mich ist es in erster Linie tatsächlich die Überlieferung der Psalmen, dieser uralten Lieder mit ganz verschiedenen Inhalten und Bezügen, Klage, Lob. Des Einzelnen, ganz klar, ein einzelner Mensch, der schreit um Hilfe, aber auch eine Gruppe, eine Gemeinde, die lobt in den höchsten Tonen, singt und jubelt. Diese unmittelbare emotional-sprachliche Kraft und die in diesen allgemeinen menschlichen Bezügen denkend, deswegen so auch quasi überzeitlich als Literatur ihre Wirkung, ihre sprachliche Wirkung und damit auch ihre religiöse Wirkung entfalten kann. Das beeindruckt mich und in allererster Linie vorkomponiert, sei es Mendelssohn.
Ich dachte schon, da kommt ja schon sehr deutlich raus, dass Sie da einen musikalischen Zugang dazu haben.
Ich denke, der spielt immer mit. Also auch wenn man etwa den Psalm liest, ist ja auch die sprachliche Rezeption eine sprachmusikalische, eine melodische. Das sind Poesien. Das sind Stücke, wo es auch sehr drauf ankommt. Und dann ist es auch sehr schön, wenn man sie im Hebräischen liest, weil da natürlich gerade die poetische Kraft nochmal in einer ganz besonderen Weise wirkt.
Und das im Unterschied ja auch zu dem sozusagen zum Plot, zur Handlung in der Bibel. Also Sie haben gesagt, also die Lieder, die Psalmen, das ist das, wo mir das Herz aufgeht. Also ja. Schon in diesem Unterschied auch.
Ja. Aber eben auch, ich habe es als ein Beispiel, die Klagelieder, die im Psalter überliefert sind. Also diese ganz existenzielle, unmittelbare Alleine-Sein.
Der Ausdruck von Schmerz.
Schmerz, ja. Das Wasser steht mir bis zur Kehle.
Verloren.
Ja. Und das ist ja auch, gehört zum menschlichen Leben immer dazu. Und dieses existenziell Elementare zu zeigen, das finde ich, ist eine große Kraft, die in diesen Texten liegt. Und nicht zuletzt werden sie ja auch sehr reichlich bemüht, um mit den eigenen Brüchen im Leben umzugehen.
Marianne Schröter, die neue Direktorin der Frankischen Stiftung in Halle, ist heute hier bei MDR Kultur trifft. MDR Kultur trifft mit der neuen Direktorin der Frankischen Stiftung in Halle, Marianne Schröter. In Halle geboren und groß geworden. In welcher Gegend von Halle eigentlich?
Im Theaterviertel, in den schönen Straßen hinter der Oper.
Und wie haben Sie die schönen Straßen hinter der Oper? Wie haben Sie die Stadt in Ihrer Kindheit in Erinnerung? Also mein Bild ist sehr stark, gerade wenn Sie das so, die altstädtischen Teile von Halle jetzt ansprechen, ist so, ich habe so Diva in Grau vor Augen von Helga Paris.
Genau, das war eine Diva in Grau. Der Curieplatz war im November, in einzelnen Novembern, an die ich mich erinnere, mit Fackeln versehen, zusätzlich zur Straßenbeleuchtung, weil der Dunst und der Smog und die Wetterunbillen des Monats November so aufeinander trafen, dass man sonst nichts mehr sah. Es war eine Diva in Grau. Ja, aber mit erkennbar schöner Substanz, großen Wohnungen, wenn man das Glück hatte, eine zu ergattern, in schlechten baulichen Zuständen, aber doch mit Potenzial und schöne Gegend insofern, dass man sich auch an den, auch wenn die Häuser wirklich alle im fürchterlichen Zustand waren, aber dass man sich durchaus imaginieren konnte, wie es mal ausgesehen hat und wie es jetzt erfreulicherweise weitgehend wieder aussieht.
Welche sind Ihre Lieblingskindheitsecken in Halle gewesen?
Das Paulusviertel, wo ich sehr oft war, weil meine beste Freundin dort lebte und wir uns ganz regelmäßig im Wochentakt trafen, ist für mich ein ganz wichtiger Ort, auch viel zu erkunden als Kind, viel zu entdecken, viele Plätze, wo man reinschlüpfen konnte, auch Brachen.
Und diese mächtige Kirche da.
Und diese mächtige Kirche auf dem Berg, wo man im Winter dann mit dem Schlitten runterfuhr und Ähnliches tat. Und dann die Peisnitz. Also dieses ist für Halle wirklich so was Besonderes, so eine große zusammenhängende Fläche zu haben.
Das ist ja immer noch so das Verrückte, ne? Also weil ich kenne Menschen, die in Halle aufgewachsen sind, die können, also wie die das Wort Peisnitz sagen, also wie viel da mitschwingt. Und aber das ist ja nach wie vor so. Also kaum ist auch nur ein Sonnenstrahl draußen, ist die Peisnitz voll. Ne?
Ja.
Bücher in Ihrem Leben. Wie war das in der Kindheit? Was sind die ersten Bücher gewesen? Also Sie haben ja, wir hatten schon den Begriff Aufklärung hier am Start und dass Sie also Quellenstudium, also Bücher bedeuten Ihnen sehr viel. Was sind denn die ersten gewesen, die Sie in die Hand gekriegt haben? Welche waren das?
Ich denke schon zuerst Kinder- und Märchenbücher. Ich habe sehr, sehr früh lesen gelernt. Ich bin jüngste von drei Geschwistern, habe zwei ältere Schwestern und Sie können sich vorstellen, wie das dann so ist. Man geht mit den älteren Schwestern in den Kindergarten und dann in die Schule als Objekt von Unterricht. Und ich habe sehr früh lesen gelernt und es wird von mir kolportiert, dass ich dann in der Kindheit oft unter einem Tisch verschwand mit langer Tischdecke, mit runterhängender Tischdecke, sodass man mich nicht sofort identifizieren konnte und finden konnte und immer mit vielen Büchern. Also so dieses Zurückziehen zum Lesen, das prägt mein Leben schon.
Und gibt es da so ein, zwei Titel, die Ihnen unmittelbar einfallen, so aus der Kindheit?
Ach, ich habe von Lieselotte Welskopf,
Henrich,
danke.
Die ganze Söhne
der großen Bären-Serie, auch die Nachfolgeserie, Weihnachten geschenkt bekommen und dann zum Geburtstag, also so in Folgen sind ja viele Bände, und immer schon ein bis zwei Tage später fertig gelesen gehabt. Also das,
wie traurig dann, ne?
Ja.
Wenn die dann fertig waren, gerade auch die Nachfolgebände.
Ja, die finde ich sehr gut.
Ich überlege gerade, ob ich auf den Namen komme von dem Stone.
Ja, das ist dann, die Geschichte wird weitergespielt, wo der anfänglich jugendliche Hauptheld dann ein 100-jähriger Reis ist, der das gesamte Thema der Bedrohung, Bedrängung der Indianer tatsächlich nochmal an die nächste und übernächste Generation weitergibt mit neuen Kämpfen. Also sehr, sehr eindrücklich. Das,
genau,
ist so,
das geht
so
dann in die Gegenwart.
Ja, Amerika, oder die damalige
Gegenwart in Amerika. Und Sie hatten es ja eben im Zusammenhang mit dem Pietismus und der Aufklärung schon angespielt. Also Sie sind Theologin, aber sehr an der Aufklärung interessiert. Sie zucken wahrscheinlich schon, wenn ich aber sage.
Genau.
Also Theologie und Aufklärung können sich aber doch schon sehr ganz schön distanziert und kritisch angucken.
Haben Sie über weite Phasen auch gemacht, aber es gibt nicht zuletzt die theologische Aufklärung, die ein Protagonist war in genau jenen Aufklärungsprozessen und auch in der Betrachtung der Bibel als Urkunde der Religionsgeschichte. Und
darüber haben Sie ja auch promoviert,
ja.
Über Aufklärung durch Historisierung, ja. Johann Salomo Semlers Hermeneutik des Christentums, nicht wahr?
Auch ein großer Hallenser, geboren in Saalfeld, aber dann akademisch von den ersten Anfängen bis zu seinem Tod die Universität Halle ganz wesentlich geprägt. Und in der Geschichte der Geschichtswissenschaften oder anderer historisch verfasster Disziplinen wird er geführt als der, der die historische Kritik als Grundmethode durchgesetzt hat. Also von wirklicher Bedeutung für das Verständnis theologischer Wissenschaft, aber auch das Verständnis des Umgangs mit Tradition und Quellen.
Also was sich dann wahnsinnig verzweigt hat und was wir also weiß ich dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nehmen wir die französische Theorie und so, also die ganzen großen Namen, die später dann so abgefahren klingen wie Foucault und Deleuze und Derrida. Mhm. Das ist sozusagen, die müssten eigentlich alle irgendwie in ihren Stammbaum noch Johann Salomo Semmler reinschreiben.
Wäre nicht falsch, diese Tradition auch wahrzunehmen als ein ganz wichtiger Schritt hin zu weiterer Entwicklung. Semmler ist gleichzeitig auch einer, der diese Freiheit, von ihm stammt auch das Wort liberal im Zusammenhang mit der Theologie. Liberale Theologie nennt er seine Dogmatik. Das war schon ein Meilenschritt. In dessen Konzept aber auch gehört, dass man auch die öffentliche Aufgabe von Kirche und Theologie zu beachten habe und dass diese Aufklärung sich auch in diesem Rahmen zu erstrecken hat. Deswegen ist er dann von radikal aufklärerischer Seite sehr schnell als Verräter oder als ängstlicher Mensch.
Was war das Problem der Radikalen da?
Die Radikalen haben die eigenen Überzeugungen als neues Narrativ, als neue Norm oftmals versucht zu setzen. Und
also
zu sagen,
selber wieder ein Dogma errichtet.
Im Grunde, das wäre jetzt Semmlers Antwort gewesen, sie haben sich selber wieder dogmatisiert. Ob man das so scharf sehen muss, aber das war eben einer der Konflikte der Spätaufklärung, zu sagen, was darf Aufklärung, wenn sie akademisch organisiert ist?
Und dann habe ich bei Ihnen gesehen, dass Sie am Forschungsprojekt gearbeitet haben, Selbstaufklärung der Aufklärung. Und da habe ich tatsächlich gestutzt, weil mir kommt das, also man könnte landläufig sagen, umgangssprachlich doppelt gemoppelt oder ein bisschen, wenn man ein bisschen schlauer wirken würde, ist doch tautologisch, ist auch ein weißer Schimmel, Selbstaufklärung der Aufklärung.
Ja, aber es ist natürlich ein schön pointierter Begriff, der auch so gesetzt war. Es war ein sehr groß aufgelegtes interdisziplinäres DFG-Projekt. Aber das gehört tatsächlich dazu, dass die Spätaufklärung,
DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft,
Deutsche Forschungsgemeinschaft, dass die Spätaufklärung in diesen Punkt kommt, wo sie sich selber thematisiert und ihre Methodiken und ihre wissenschaftlichen Praktiken. Und dass dann etwas entsteht wie die Erkenntnis, dass auch der Aufklärer selbst in einer bestimmten Perspektivität, man nennt das damals Sehepunkt, steht.
Sehepunkt?
Den Sehepunkt. Die,
okay.
Der Aspekt von, ich bin auch selber mit Vorurteilen, mit Vorkenntnis, mit Vormeinung.
Ich kann nicht außerhalb belastet des Systems sein, keine Beobachterposition einnehmen, genau, die also außerhalb wäre.
Ich bin nicht neutral. Ja, ich bin kein
Sehepunkt.
Weißes Blatt. Mein Sehepunkt spielt
oder
eine Rolle.
Oder wo wir auch sagen, blinder Fleck.
Ja, aber auch sich das erstmal bewusst zu machen, das muss ja gar nicht unbedingt im blinden Fleck landen, sondern zu sagen, das, was ich mitbringe, der Interpret ist auch Teil der Interpretation.
Und wie sehen Sie die Gegenwart? Kann ich Ihnen jetzt so eine richtig große Frage über den Tisch schieben, als würde ich Sie nach Ihrem Garten fragen, nach der Ernte, so eine Frage, die Sie vielleicht knapp intuitiv beantworten, kommt die Aufklärung gerade an ihr Ende?
Ich kann es nur hoffen, dass dem nicht so ist. Aber ich hatte es vorhin schon an anderer Stelle unseres Gesprächs angedeutet, dass ich die Situation, die allgemeine Situation in der Gesellschaft schon als eher ratlos und eher resignativ wahrnehme. Und es wäre wichtig, dass das aufklärerische Interesse, Gesellschaft anzugehen und zu durchforschen und zu verstehen nicht aufhört.
Ich habe gesagt, knapp intuitiv und geh mal zu dem Garten. Stichwort Garten. Lassen Sie das so ungenutzt verrauschen oder?
Den Garten?
Das war einfach ein Versuch. Es war sozusagen, ich habe da meine Sonde runtergelassen oder einen Köder ausgelegt. Der schmeckt Ihnen aber nicht so. Das ist.
Ich kann in zweierlei Hinsicht was zu einem Garten sagen. Das eine ist der Pfarrgarten in Wittenberg, der sehr groß ist und sehr schön, aber nicht von mir betreut wird, sondern von meinen lieben Eltern, mit denen wir die Wohnung, das Pfarrhaus in Wittenberg teilen. Zum Glück für den Garten. Und das andere, der Pflanzgarten in den Frankischen Stiftungen. Ein historischer, der erste Schulgarten Deutschlands. Ein historischer Garten, der aber jetzt auch wieder zur kulturellen Bildungsarbeit ganz aktiv und für alle Schülerinnen und Schüler unserer Schulen des Hortes und auch der Kitas benutzt wird. Und das ist ein schönes wichtiges Element der Arbeit in den Frankischen Stiftungen.
Und da haben Sie angefangen in diesem Jahr, ist ja alle, die Gärten haben, erzählen mir immer irgendwie völlig, ist also total üppig in diesem Jahr und also die Ernte ist total reich und alle wollen ihre Pflaumenmusgläser loswerden und so.
Tatsächlich, also für beide Gärten gilt, dass die Obsternte vor allen Dingen in diesem Jahr, aber auch die Gemüseernte unglaublich reich ist. Mir ist aufgefallen, als wir versucht haben, für den Wittenberger Pfarrgarten das reife Obst in Mostereien zu bringen, dass sie alle einen Annahmeschluss haben. Also das scheint wirklich in diesem Jahr ein Obst- und Gemüsejahr schlechthin.
Und hier in Halle, sind Sie gern zur Schule gegangen?
Ja, unter den kleinen Einschränkungen, nicht klein, unter den wesentlichen Einschränkungen der politischen Indoktrinierung, die eben zu DDR-Zeiten sich mit dem Schulsystem verbunden hat und vielen Herausforderungen, die sich aus dieser Konstellation christliches Elternhaus und sozialistische Schulbildung ergaben. Sie hieß dann immer sehr schön, sie ist im humanistischen Geist erzogen, hieß immer, sie kommt aus einer christlichen Familie. Aber diese Kämpfe und Auseinandersetzungen gehörten auch dazu und haben mich auch geprägt.
Und hat es reibungslos dann geklappt mit dem Abi? Also
nein,
wenn Sie so humanistischen Zusammenhang kommen, wie Sie das gerade euphemistisch gesagt haben.
Genau. Ich kam aus einem christlichen Kindergarten, wo man uns sehr gut und sehr sensibel auf die uns dann begegnende Situation vorbereitet hat. Das finde ich pädagogisch immer noch groß, dass man sehr kleinen Kindern deutlich macht, spielerisch, aber doch deutlich macht, in welche Zusammenhänge sie dann mit der Einschulung treten werden. Und das ist mir dann auch prompt so gegangen, dass man eigentlich von Anfang an in viele Spannungssituationen geriet und auch in viel zu frühen Jahren. Und dann,
also so die Spannungssituation, dass man also als wirklich noch kleines Kind den Unterschied zwischen was ich denke, was ich sage, dass man den kennt.
Ja, und dass man eine doppelte hermeneutische Wahrheit
auch wenn man den lebt. Begriff noch nicht zur Verfügung
Nein,
hat.
Aber dass man eine Empfindung dafür hat, was man wo sagen darf und sagt, das ist auch wirklich schwierig, ja, für die kindliche Entwicklung. Aber prägt, denke ich, uns alle, die ganze Generation, die ganzen Generationen doch auch mit. Und dann ging auch der...
Geübt in Lüge aufgewachsen zu sein?
Naja, Lüge würde ich es gar nicht nennen. Man hatte ein Bewusstsein... Sicherlich hat man auch mal gelogen, aber man hatte ein Bewusstsein, das ist der schulische Ort. Hier schweige ich zu bestimmten Dingen oder ich setze bewusst eine Meinung. Dann weiß ich aber auch, dass es als Provokation verstanden wird oder mindestens verstanden werden kann.
Und dann haben Sie an der Musikhochschule in Weimar begonnen zu studieren. Und ich sage begonnen, weil Sie haben nur begonnen.
Ich habe bis zur Zwischenprüfung mein Studium dort geführt. Und dann, das gehört auch zum Thema, dass man sich auch in solcher gesellschaftlichen Situation manchmal mit einer gewissen Provokation einschaltet, fand ich dort ein Formular, was mir ein Hochschul- und Fachrichtungswechsel ermöglichen könnte. Und dann habe ich das ausgefüllt und abgegeben mit dem Hochschulortwechsel nach Halle, von Weimar nach Halle und mit dem Fachrichtungswechsel von Schulmusikerziehung zu evangelischer Theologie.
Und was hat Sie
das kam
da,
nicht gut.
Was haben Sie da für ein Erweckungserlebnis gehabt, dass Sie das gemacht haben?
Ich hatte mich schon lange für das Theologiestudium auch interessiert. Meine älteste Schwester hat zu dem Zeitpunkt Theologie studiert. Ich fand das Theologiestudium mit dieser Vielfalt von Philologie, von Philosophie, von Geschichte sehr beeindruckend. Aber es war in dem Moment, das war das Jahr 89 im Frühjahr passenderweise, war es eher, ich teste mal die Möglichkeiten des Systems. Und dann bekam ich sofort eine Relegation vom Studium und auch ein Schreiben, dass ich hinfort nicht wieder an einer Hochschule oder Universität der Deutschen Demokratischen Republik studieren werde können, weil ich ja dieses mir bezahlte Studium aufgegeben habe, aufgeben will. So kam für mich, wie für so viele, die Ereignisse von 1989 im Grunde auch biografisch genau zur richtigen Stelle, weil ich an einem Punkt gewesen wäre, als noch sehr junger Mensch, dass meine bildungsbezogene Weiterkommen ein Ende gefunden hat, hätte. Und ich dann hätte überlegen müssen. Die Möglichkeit eines Studiums an einer kirchlichen Hochschule, die es ja durchaus gab, stand mir als nicht aus einer Pfarrfamilie stammt, nicht vor Augen damals. Und dann wäre es die Frage gewesen, Ausreiseantrag. Oder wie weiter? Ja?
Genau, und so eine Perspektive, also akademisch wird das für dich nichts und das wird einer jungen Frau gesagt, die als Kind unterm Tisch saß, unter der Decke versteckt und immer gelesen hat. MDR Kultur trifft mit der neuen Direktorin der Frankischen Stiftung hier in Halle, mit Marianne Schröter. Wie ist das gelaufen mit der neuen Stelle, Direktorin der Frankischen Stiftung in Halle? Also wer ist auf wen zugegangen? Sie hatten ja einen Job und einen Job mit Orgel, wenn ich das richtig mitbekommen habe, als Vorständin vom Domstift Brandenburg in Brandenburg an der Havel.
Ja, ich hatte einen Job, auch einen sehr schönen. Dort in Brandenburg mit dem großen Dom und mit einer berühmten Barockorgel, auf der ich auch spielen durfte, was sehr schön war. Es ist gar keiner auf gar keinen zugekommen, sondern ich las in der Zeit eine Annonce. Da erkannte ich zuerst das Logo der Frankischen Stiftung und dann las ich in den Text, dass ein neuer Direktor der Frankischen Stiftung, Direktorin, gesucht wird, weil der bisherige, Herr Professor Müller-Balke, nach 22 Jahren in den Ruhestand tritt. Und das hat mich sofort gebannt. Ich habe gelesen und nochmal gelesen und das Profil gelesen und habe mir und dann auch meinem Mann gesagt, egal was ist, dann musst du dich bewerben.
Mhm. Und kann ich ganz kurz unterbrechen, dass Sie, mir fällt auf, dass Sie, also Sie haben ja gesagt, Jahrgang 69, eigentlich sehr eingerichtet in Ihrem Berufsleben, nehmen Sie aber doch die Wochenzeitung, die Zeit und lesen da den Stellen. Teil, wo also vor allem akademische Stellen, Professuren angeboten werden.
Ich las in dem Fall, glaube ich, eher die Zeit und dann fiel mir wirklich das Logo ins Auge. Ich habe nicht jetzt bewusst den Stellenmarkt durchforstet, okay, sondern das Bild, die Bildmarke. Und das ist so, wenn es mir eine bekannte Bildmarke irgendwo entgegenspringt, gucke ich, was die ausschreiben, was die wollen, was da los ist, wie es sich entwickelt. Dann die Lektüre, dann die Faszination, dann ein Bewerbungsschreiben und zum Verfahren gehörte, dass man ein Konzept für die Arbeit in den Frankischen Stiftungen in all ihren verschiedenen Bereichen, ein kurzes Konzept, aber möglichst inhaltsreiches mit Bezug auf die Historie der Stiftung, aber auch dann Fokus auf die Gegenwart schreibt.
Und weil ich Sie aber unterbrochen hatte, wissen wir jetzt gar nicht, was Ihr Mann gesagt hat.
Der hat gesagt, wenn du das so siehst, dass du dich bewerben musst, dann tu es.
Und haben Sie dem, Ihrem Mann, Ihre Ideen auch, also so ein Dry Run gemacht, also Ihre Ideen vorgestellt, Ihr Profilpapier, was da gefordert war von der Findungskommission, haben Sie ihm das erstmal präsentiert oder wie lief das?
Das mache ich ganz gerne so und auch eher andersrum, dass wir uns Texte, die wichtig sind, die entscheidend sind, gegenseitig dann als Ersten vorstellen und diskutieren. Und das ist sehr, sehr angenehm, dass wir das beide können und dass wir da auch beide relativ offen sind, dass man eigene Texte, dass die nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass man da auch drüber diskutieren kann und weiterarbeiten kann.
Und was hat Ihnen denn an Ihrem Profilpapier für die Frankische Stiftung, was hat Ihnen am meisten überrascht?
Dass ich jenseits der wissenschaftlichen Befassung des Problems Pietismus auch Ideen hatte zu den anderen Bereichen des Sozialen, des Kulturellen, des Bildungsbezogenen.
Weil also der soziale Bereich ist ja der, wenn ich das jetzt auf Ihre Vita gucke, der bei Ihnen bisher ja, hat er überhaupt eine Rolle gespielt?
Bisher eher tatsächlich als Träger von sozialen Einrichtungen, weniger denn als Vermieter an soziale Einrichtungen, etwa jetzt beim Domstift, wo diese Arbeit auch verbunden war. Sonst hat sich tatsächlich die bildungsbezogene Arbeit bei mir eher auf kulturelle Vermittlung und Wissenschaftskommunikation bezogen, bislang. Aber da entstehen eben auch neue Bezüge und jetzt nach den 3 Wochen des Kennenlernens, ich bin ja noch voll in der Kennenlernphase natürlich, die vielen Einrichtungen, die vielen Formate zu erleben in den Frankischen Stiftungen und das Besondere wirklich, den Punkt zu erleben, wo sich all diese Bereiche zusammenschließen, also diese Schnittstellen. Wir nennen das ja Bildungskosmos und da ist was dran. Da hat man wirklich die Bereiche der sozialen Arbeit, der kulturellen Bildung, der Vermittlung, der Arbeit an den kulturgeschichtlichen Beständen, der wissenschaftlichen Arbeit, aber auch die in den verschiedenen Angebotsformen, in verschiedenen öffentlichen Formaten und wie sich das alles zusammenschließt und zusammenfügt, bis hin zu dem vorhin schon kurz benannten Pflanzgarten, der ins Konzept voll mit einbezogen wird. Ich denke, das ist schon was Singuläres und was Besonderes, was die Frankische Stiftung ausmacht.
Und was sagen Sie mit Ihrer hoch austrainierten Textsensibilität zu dem Wort Schnittstelle. Was soll ich mir denn unter Schnittstelle vorstellen? Ich kann mir Schnittlauch vorstellen, aber was für eine Schnittstelle? Weil von Schnittstelle ist so viel die Rede, ja?
Ja,
so im Politikersprech gibt es auch immer Schnittstellen und Synergieeffekte, genau. Und so. Und das, was heißt das konkret?
Beim Schnittlauch sind wir wieder beim Pflanzgarten. Nein, die Schnittstelle, die Punkte, wo die sehr engagierten Tätigkeiten der verschiedenen Bereiche aufeinandertreffen und im besten Fall miteinander neue Hinsichten schaffen, neue Angebote schaffen, neue Fragen eröffnen.
Da gibt es bei Ihnen im Büro oder in dem Haus, wo Sie sitzen, in der Frankischen Stiftung, irgendwo einen langen Tisch, wo dann die unterschiedlichen Gewerke, in dem Fall
Bereiche,
Disziplinen,
ja,
zusammenkommen?
Wir sind tatsächlich, also es gibt mehrere lange Tische, aber wir sind tatsächlich im ständigen Arbeitsgespräch mit den verschiedenen Bereichen untereinander und das Ganze auch nochmal verknüpft mit dem Bereich Kommunikation, Veranstaltungen, weil eine Kommunikation und auch entsprechende Kommunikationsstrategien ja ganz klar dazugehören, um eben die Vielfalt in diesem einzigartigen Aufeinandertreffen schon auch nochmal zu ermöglichen und lebendig werden zu lassen.
Auch die eigene Story immer, ja, wieder auf den Punkt zu bekommen, ja, wer sind wir eigentlich, ja, bei dem, was wir, ja, hier machen und was haben wir eigentlich miteinander zu tun, auf welchen, ja, Punkt oder welche Punkte bezieht es sich, nicht wahr? Und nochmal zu diesem Papier, was ich stelle mir vor, diese Situation, wie Sie das also Ihrem Mann präsentiert haben. Und wenn das da nicht drin stand, hat er Sie dann vielleicht gefragt und sag mal, was versprichst du denen denn eigentlich, also, oder willst du denen nicht versprechen, dass die UNESCO-Weltkulturerbe-Bewerbung für die Frankischen Stiftung, ich krieg die jetzt hin?
Das habe ich Ihnen nicht versprochen. Ich habe nur gesagt, ich werde alles tun, um den Prozess zu unterstützen. Aber das Konzept ging mehr tatsächlich zur Strategie, als Strategiepapier der zukünftigen Arbeit der Stiftung und umfasste natürlich auch diesen Aspekt dieses inzwischen auch schon wieder langen zweiten Verfahrens. Seit Sommer 2021 befinden wir uns in diesem Prozess und stehen ja jetzt ganz unmittelbar im Herbst vor dem Zwischenentscheid, ob wir dann den Vollantrag.
Wir haben doch schon Herbst.
Also ja, fast. Aber noch.
Also na, Oktober noch, irgendwann, ja.
Ja, im Oktober.
Meteorologisch.
Gerade haben wir noch Spätsommer, auch, ja, ganz, ja, eindrücklich,
okay,
draußen.
Ist auf jeden Fall, was ich sagen will, ist,
ja,
gleich.
Ja, es ist gleich. Und den Vorentscheid, den Zwischenentscheid, ob wir den Vollantrag einreichen dürfen. Und wir erfahren da gute Unterstützung von Bund und Land und eine gute Begleitung. Und es ist, also wir sind hoffnungsvoll, nicht nur, weil wir das aus Prinzip sind, sondern weil es auch sehr gut gearbeitet ist. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess und ein sehr aufwendiges Verfahren, diese entsprechenden Papiere
vorzubereiten. Woran ist es denn beim ersten Mal gescheitert? Weil das war, es ging noch in den Nullerjahren schon los. Und wenn man also Halle gerne hat, und bei mir ist das eher so, dann denkt man irgendwie, seid ihr denn irre? Das ist doch klar, dass das hier ein UNESCO-Weltkulturerbe ist mit den Frankischen Stiftungen. Es ist so ein besonderer Ort und seit das alles saniert ist, sieht man es auch noch. Und wenn man also dann noch durch die Wunderkammer stolpert, so, wo ist das Problem?
Genau, wir haben dann in dem ersten Verfahren zurückgezogen, als klar war, dass es wenig aussichtsreich sein wird.
Also Sie sagen wir, also obwohl Sie ja noch gar nicht dabei waren.
Ja, aber also
Sie
wir, sind die Frankischen Stiftung.
So identifiziert sind Sie. Also wir haben damals zurückgezogen. Ja?
Genau.
Als klar war was?
Als es klar war, dass es wenig aussichtsreich wird und haben dann in diesem zweiten
Verfahren.
Aber woran
hing es denn?
Es war mit dem Thema Waisenhaus noch nicht genau genug möglicherweise benannt und herausgearbeitet, wo die Einzigartigkeit und Vorbildwirkung, die ein Weltkulturerbe rechtfertigt, liegt. Und der zweite Antrag, dieser Antrag, der aktuell laufende, richtet sich auf pietistische Architektur, also den Schulbau und alle Pragmatik, die in dieser Einrichtung liegt und alle Facetten, die hier auch als Bildungskonzeption architektonisch umgesetzt worden sind. Und da können wir sagen, dass tatsächlich ein Typus neu ins Leben getreten ist, der auch eine ganz breite Rezeption erfahren hat, und zwar
internationale
europäisch.
Ausstrahlung, ja, hatte, ja, und, ja, mit der pietistischen Reisebewegung, ja, und also ist ja nicht nur Europa.
Also übereuropäisch, ne, auch, aber auch wirklich viele Korrespondenzorte und erhalten gebliebene Zeugnisse, dass hier Halle als Vorbild und als Typus galt.
Insofern sind Sie zuversichtlich, sagten Sie.
Wir sind zuversichtlich.
Irgendwann und demnächst in diesem Herbst.
Das den Vorentscheid zu bekommen.
Den Vorentscheid. Mit der Vorentscheid, da ist aber dann auch schon ganz schön viel entschieden.
da ist entschieden, dass es weitergehen kann und soll und dass noch mal viel Arbeit auf uns wartet, aber die wir gerne tun und dass dann der Vollantrag eingereicht werden kann.
Das war MDR Kultur trifft mit Marianne Schröter von den Frankischen Stiftungen in Halle, Redaktion Angelika Zapf, ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche ist Lisa Trebs zu Gast. Lisa Trebs leitet die Initiative Keinheit, also Einheit mit einem großen K in Klammern davor, Keinheit. Da geht es um intergenerationale Dialog- und Zuhörformate in Sachsen, Polen, Tschechien. Die Kulturhauptstadt Chemnitz macht in diesem Jahr eine Ausstellung über die Arbeit von Lisa Trebs im Zusammenhang mit Keinheit.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.